Susi und Luca, ihr seid ja beide Mitwirkende bei der Kundgebung am kommenden Mittwoch. Susi, du hast die Kundgebung mit angemeldet und du, Luca, gestaltest sie mit deiner Theatergruppe Les Copines und eurem Stück Female Violence Fantasies. Mich interessiert euer ganz persönlicher Zugang, also abgesehen davon, dass das Verhindern von Gewalt gegen Frauen und Mädchen und das Verhindern insbesondere von Femiziden eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe schon darstellen muss. Deshalb möchte ich zuerst dich fragen, Susi, welchen Blick hast du als Mitarbeiterin im Frauenhaus auf den 25. November, also den Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen?
Natürlich aus meiner Lohnarbeitsperspektive betrachtet ist es ein ganz, ganz wichtiges Datum, um zum einen auf die bestehende Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam zu machen, um die Ursachen für diese Gewalt öffentlich zu benennen und auch aufzuzeigen, welche Mechanismen sozusagen dazu führen, dass dieser Kampf gegen patriarchale Gewalt noch ganz, ganz lange nicht vorbei ist. Und gleichzeitig finde ich es richtig, richtig wichtig, an dem Tag nochmal besonders darauf hinzuweisen, welche Hilfesysteme es gibt, welche Handlungsstrategien es gibt, um betroffene Personen sozusagen zu empowern und dieses Tabu zu brechen. Also dass dieses Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen und auch dieses Thema Femizid aus dem Privaten rauszuholen und das einfach auf eine politische Ebene zu holen, weil das schlichtweg kein Privatproblem ist, sondern strukturelle Ursachen hat.
Und Luca, du bist ja Teil der feministischen Flint-Theatergruppe, den Les Copines, und euer Stück heißt Female Violence Fantasies und ihr werdet damit die Kundgebung mitgestalten. Kannst du für uns ZuhörerInnen noch mal kurz zusammenfassen, woher die Idee zu eurem Stück kam?
Ja, also wir werden auf der Kundgebung nicht das ganze Stück spielen, denn das geht 2 Stunden und genau. Es werden Lieder gesungen werden aus unserem Stück von unserer Gruppe und ich bin leider selber gar nicht da. Aber ich kann trotzdem kurz was zu dem Stück sagen. Das haben wir im Sommer umgesetzt. Das ist ein Stück, was sich mit Gewalt und Frauen, Sternchen im weitesten Sinne befasst. Die Idee dazu kam eigentlich daher, dieses ganze Thema Gewalt gegen Frauen, was ja irgendwie so eine sehr häufige Verbindung ist, Gewalt Frauen, Gewalt gegen Frauen, das einfach mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten und sich mal mit Gewaltfantasien von Frauen oder Rachefantasien oder Gewalt von Frauen zu beschäftigen und in diesem ganzen Komplex misogyne Gewalt aus so einer Opferperspektive mal rauszukommen und das irgendwie anders darzustellen. Das war die Grundidee und dafür haben wir ja Leute zusammengetrommelt und haben dann in 3 Monaten gemeinsam dieses Stück entwickelt, geschrieben, inszeniert und aufgeführt.
Ja, auf den Inhalt des Stücks würde ich später gerne noch weiter eingehen. Jetzt hätte ich schon gleich als nächstes eine knackige philosophische Frage an euch beide. Luca, du hast ja gerade den Begriff Frauensternchen benutzt. Und Femizid wird ja im Allgemeinen als die Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts definiert. Mehrere wissenschaftliche Disziplinen haben den Begriff aus ihrer Sichtweise definiert. Also es gibt zum Beispiel Unterschiede in den feministischen, soziologischen oder postkolonialen Ansätzen. Die Benennung der Gewalt an Frauen und Mädchen steht aber unumstritten im Fokus. In vielen feministischen und queer-feministischen Kontexten wiederum wird ja häufig auch die Konstruiertheit von Geschlecht diskutiert oder auch markiert, eben mit so einem Sternchen. Mich interessiert an der Stelle, wie geht ihr mit diesem Spagat zwischen der Frau als sozialem Konstrukt und der Verwendung des Begriffes Frau als politisches Subjekt und als Begriff, unter dem auch politische Kämpfe geführt werden, um?
Ja, das ist auf jeden Fall eine knackige Frage. Also auch im feministischen Bereich, finde ich, ist es immer wieder ein Thema, was behandelt wird. Ganz persönlich ist mir natürlich bewusst, wieso der Begriff Frau als politischer Begriff notwendig ist und notwendig war. Gleichzeitig weiß ich auch, dass diese Bezeichnung nicht alle Personen einschließt, die von patriarchaler Gewalt betroffen sind. Ich persönlich bin eine Freundin davon, klar zu benennen, von welchen Personen wir sprechen, wenn wir zum Beispiel von Betroffenen von häuslicher oder sexualisierter Gewalt sprechen. Das heißt, wir sprechen zum Beispiel in unserem Redebeitrag von Cis- und Transfrauen sowie von inter- und nicht-binären Personen, die von patriarchaler Gewalt betroffen sind. Und gleichzeitig bin ich zum Beispiel immer wieder sehr, sehr froh, wenn es geschafft wird, dass so verschiedene marginalisierte Gruppen ihre Kämpfe verbinden können und gemeinsam an einem Ziel arbeiten können. Zum Beispiel großes Ziel Abschaffung des Patriarchats und des kapitalistischen Systems, was ja natürlich maßgeblich für Diskriminierung und Gewalt gegen Flint-Personen verantwortlich ist. Und ich finde aber, beziehungsweise habe ich die Erfahrung gemacht, um diese Kämpfe zu verbinden und auch solidarisch zu führen, braucht halt so eine wohlwollende Auseinandersetzung auf Augenhöhe und eine Beachtung von den jeweiligen Lebensrealitäten der einzelnen Gruppen und der Personen, also und auch aller Personen und aller Gruppen, die an diesen Kämpfen beteiligt sind. So. Und diese Auseinandersetzung, diese politische Auseinandersetzung auch über Begriffe und Benennung von Personen muss halt in so feministischen und auch in gesellschaftspolitischen Kreisen immer wieder geführt werden. Und da gibt es meiner Meinung nach kein Ende, an dem wir sagen können, okay, so jetzt ist alles ausgehandelt und jetzt ist es irgendwie klar. Also ich finde, das ist ein sehr fluider Prozess, der, auch wenn wir sozusagen die Historie des Feminismus betrachten, ja auch immer wieder neu aufgerollt wird und immer wieder neu verhandelt wird sozusagen.
Luca, wie siehst du das?
Ja, also wir sind ja ein queer-feministisches Kollektiv und ich finde, Susi hat das schon sehr gut zusammengefasst. Mir geht es da auf jeden Fall auch, ob ich jetzt Frauensternchen oder Queers oder ich habe auch Misogyn gesagt, ist mir aufgefallen. Mir geht es auf jeden Fall da auch einfach um Menschen, die der Gewalt des Patriarchats insbesondere betroffen sind. Also weil ja auch dann viele Leute immer sagen, ja, aber Cis-Männer sind auch von der Gewalt des Patriarchats betroffen, weil sie unter ihrer eigenen Sozialisation leiden. Und für mich geht es einfach um ja Menschen, die besonders davon betroffen sind, also halt durch geschlechtsbasierte Diskriminierung oder Diskriminierung aufgrund dessen, wie man Mensch aussieht. Genau auch wie Femizide es ja auch für viele Morde an trans- und queeren Personen gibt und gewalttätige Übergriffe. Genau, und ich finde das auch wichtig, irgendwie das immer wieder zu benennen und so im Kopf zu haben. Das geht gegen uns alle. Und ich finde es auch gut, dann zu benennen oder Menschen benennen zu lassen, als was sie sich fühlen und inwiefern sie sich besonders diskriminiert fühlen. Aber ich finde das auch voll gut, nicht zu vergessen, wir sind da irgendwie zusammen drin und die spezifische Form der Diskriminierung ist vielleicht unterschiedlich, aber insgesamt ist es einfach diese patriarchale Gewalt und gegen die gilt es, sich zu wehren.
Jetzt würde ich gerne auf die Kundgebung am kommenden Mittwoch zu sprechen kommen. Die Kundgebung wird ja von eurem Verein Frauen für Frauen Leipzig e.V. organisiert, Susi. Wer wird denn noch zu hören sein?
Wir haben es tatsächlich geschafft und es ist richtig cool, darüber freue ich mich richtig sehr, sowohl die institutionellen als auch die nicht-institutionellen AkteurInnen aus Leipzig irgendwie zu vereinen. Das ist richtig, richtig schön, darüber freue ich mich wirklich sehr. Unter anderem wird es Redebeiträge von der Gruppe Keine mehr Leipzig geben. Das Coney Island wird was sagen. Es gibt einen Redebeitrag von den kritischen JuristInnen Leipzig. Pro-Choice hat sich angemeldet. Dann gibt es den Redebeitrag von Act Ost. Act Ost ist eine relativ neue Gruppe von AktivistInnen, die sich im Zuge der Verschärfung des Abtreibungsrechts in Polen hier in Leipzig gegründet hat. Und unter anderem für den 27.11. ebenfalls eine Kundgebung angemeldet hat. Und es werden noch zwei Einzelpersonen über Femizide mit dem Bezug nach Lateinamerika sprechen. Und so thematisch wird sich die Kundgebung drehen, natürlich um das Thema Femizid, das ist ja unsere Überschrift sozusagen. Aber es wird zum Beispiel auch gehen um die Kritik an der medialen Berichterstattung. Da ist zum Beispiel die LVZ und die Bild-Zeitung immer ganz vorne dabei. Sowie um sexualisierte Gewalt, Vergewaltigung und auch um reproduktive Selbstbestimmung.
Welche Forderungen wollt ihr im Rahmen der Kundgebung denn ganz konkret formulieren?
Dadurch, dass wir uns quasi thematisch auf Femizide geeinigt haben oder festgelegt haben, geht es vor allem darum, dass Femizide klar als Femizide benannt werden, also sowohl von der Politik als auch von der Gesellschaft. Also das sind keine Eifersuchtsdramen, das sind keine Beziehungstaten, sondern das sind einfach geschlechtsspezifische Morde. Das wiederum zieht natürlich nach sich, dass es eine ausführliche und auch eine differenzierte statistische Erfassung von Femiziden braucht. Die gibt es bisher noch nicht. Und was natürlich auch eine relativ konkrete Forderung ist, dass es die Notwendigkeit der Aufnahme des Straftatbestands Femizid in die Gesetzgebung geben sollte.
Was müsste sich denn eurer Meinung nach sowohl auf politischer als auch auf gesellschaftlicher Ebene ändern, um Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu verhindern?
Ja, ganz klar, das Patriarchat müsste abgeräumt werden. Ich denke, das ist eigentlich schwer voneinander zu trennen. Ich finde auf gesellschaftlicher Ebene fällt mir natürlich auch als erstes irgendwie diese Berichterstattung ein, diese absolute Verharmlosung, ja, sowohl von zeitgenössischen Femiziden als auch von historischen Femiziden, wie zum Beispiel den Hexenverfolgungen, die immer so als was folkloristisch irgendwie Historienkitsch dargestellt werden, obwohl es einfach eine riesige Reihe von Morden an Frauen ist. Also, dass das einfach mal gesehen würde, wäre natürlich nötig, um das zum Beispiel, so wie Susi gesagt hat, als Straftatbestand Femizid ins Gesetz aufzunehmen. Gleichzeitig kann man sowas natürlich auch immer andersrum bewirken. Ich finde das schwierig, das zu trennen. Alles in allem würde ich sagen, das Patriarchat muss weg und das ist irgendwie ein weiter Weg.
Ich würde dem auf jeden Fall zustimmen. Ich glaube, das lässt sich nicht ändern, wenn nicht dieses patriarchale System von Grund auf verändert wird. So.
Dann habe ich noch mal eine Frage an dich, Luca. Und zwar hast du ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, was dann eben von eurer Gruppe aus auf der Kundgebung passieren wird. Ohne dass du jetzt viel spoilerst, was erwartet denn die Teilnehmenden der Kundgebung? Was werdet ihr da aufführen oder die anderen aus deinem Kollektiv?
Ich spoilere es jetzt einfach, weil genau, es werden 2 Lieder gesungen werden und singen sie jetzt nicht vor. Also es ist dann doch nicht gespoilert, 2 Lieder aus unserem Stück. Genau, weil Susi auf uns zugekommen ist, weil sie das Stück gesehen hat und die Lieder sehr empowernd fand und uns darum gebeten hat, die dort zu singen.
Ja, und dann hätte ich jetzt zum Abschluss noch eine Frage, die sich mir vorhin stellte, als ich vorhin das Interview vorbereitet habe. Und zwar, Männer bzw. Cis-Männer spielen ja eine ganz konkrete Rolle in diesem Zusammenhang. Also auch, sie sind ja mit auch Ursache dafür, dass es überhaupt den 25. November, einen internationalen Tag zur Beseitigung von der Gewalt gegen Frauen und Mädchen überhaupt geben muss. Und mehr als ein Drittel der Morde an Frauen sind sogenannte Intimate Femicides, also Femizide, die aus einer Beziehung oder Ex-Beziehung heraus verübt werden. Trotzdem führen wir gerade zu dritt als Flint-Personen dieses Interview. Ich habe mir viel Zeit genommen, das Interview vorzubereiten. Die Kundgebung wird auch von Flint-Personen organisiert und die meisten TeilnehmerInnen werden wahrscheinlich auch Flint-Personen sein. Da frage ich mich halt an der Stelle, welche Forderungen müssen wir eigentlich ganz konkret an Cis-Männer stellen, die ja auch maßgeblich beteiligt sind an der Aufrechterhaltung sexistischer und patriarchaler Strukturen?
Ich habe deine Frage ja vorhin schon kurz gelesen und habe mir tatsächlich auch Gedanken darüber gemacht. Ich finde, das ist wirklich eine schwierige Frage und es ist auch ein großes Problem. Also ich sehe schon, dass sich was verändert und ich kenne auch einige Cis-Männer, die gewillt sind, zu reflektieren und zu lernen und auch an der Veränderung in der Gesellschaft teilzuhaben. Und das sehe ich tatsächlich auch sehr wohlwollend. Bei allen anderen, bei denen dieser Wunsch oder das Bedürfnis quasi noch nicht von selber einsetzt, ist es leider gerade immer so, dass wieder Flint-Personen die Personen sind, die sie damit konfrontieren und sie darauf aufmerksam machen. Vielleicht ist genau das diese Arbeit, die Cis-Männer übernehmen sollten, die sich schon auf den Weg gemacht haben. Also quasi all ihre Kumpels darauf aufmerksam zu machen, sich auf den Weg zu machen und feministisch aktiv zu werden. Gleichzeitig denke ich aber tatsächlich, dass die größten Veränderungsmöglichkeiten auch und vor allem in den kommenden Generationen liegen. Also ich sehe halt schon auch, dass so Sozialisation bei diesem Thema nicht außer Acht gelassen werden kann und dass sich Sozialisation nicht einfach abschütteln lässt, sondern in einem anstrengenden Prozess verlernt und neu gelernt werden muss. Ne? Also ich bin da zum Beispiel auch nicht frei davon. Und ich empfehle tatsächlich als Mutter von 2 männlich gelesenen Kindern, erzieht eure Söhne zu feministischen Männern so, ne? Also zeigt Ungerechtigkeiten, Diskriminierung, Benachteiligung oft und lasst sie lernen und macht ihnen irgendwie klar, dass ihnen die Welt nicht alleine gehört und macht sie aber gleichzeitig auch irgendwie selbstsicher, also dass da am Ende nicht quasi wieder so eine unsichere Männlichkeit rauskommt. Und das ist eine riesige Aufgabe, das ist mir selber klar und das merke ich tatsächlich auch jeden Tag wieder. Und gerade bin ich davon aber auch wieder so ein bisschen abgegessen, wenn ich zum Beispiel höre, dass Friedrich Merz in der Talkshow im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sitzt und sagt, dass die Wichtigkeit von Gleichberechtigung im Vergleich zu anderen Themen, dass er die geradezu lächerlich findet, so, dann bin ich auch ehrlich gesagt schon wieder mehr als frustriert und wütend und auch so ein bisschen desillusioniert. Also ich habe auch keine abschließende Antwort auf diese Frage leider.
Also ich glaube, ich finde das Anstrengendste daran, ja, Cis-Männer, die dann sagen, aber was soll ich denn tun? Aber was soll ich denn jetzt machen? Aber wie soll ich denn jetzt reagieren? Aber wie soll ich es denn besser machen? weil ich dann immer denke, ja, meine Güte, das können wir jetzt nicht auch noch alles für euch regeln. da müsst ihr halt vielleicht auch mal was vorschlagen oder so. Das klang jetzt ja gerade so ein bisschen wie so, ach ja, das sollen die mal alle unter sich klären. Und tatsächlich denke ich das auch manchmal so, ja, vielleicht statt dann immer deine beste Freundin zu fragen, was du jetzt tun sollst, frag doch mal irgendwie einen Kumpel, was er jetzt tun würde. Gleichzeitig sehe ich auch so kritische Männlichkeitsgruppen auch manchmal ein bisschen kritisch, dass das dann alles irgendwie, ja, wir kaspern das jetzt unter uns aus. Ich weiß nicht so richtig, was da die richtige Art ist, das zu machen. Ich merke, dass mich alles oft ankratzt. Aber es liegt halt auch daran, dass es Patriarchat scheiße ist. Aber hauptsächlich ist das vielleicht irgendwie so eine Einstellungssache, so selber zu denken und aber vielleicht einfach gleichzeitig mal eher den Leuten zuzuhören, die Experten sind, was ja, Diskriminierung und Gewalt im Patriarchat angeht. Und das sind dann in dem Fall nicht Cis-Männer oder nicht hauptsächlich.
Ich glaube das tatsächlich auch. Ich sitze auch die ganze Zeit hier am Telefon und nicke mit dem Kopf. Ich denke so, ja, ne, also natürlich sollen Cis-Männer versuchen, selber zu lernen, selber zu denken, aber dann sind wir halt wieder an dem Punkt, dass es auch wichtig ist, sozusagen zu hören, was betroffene Personen zu sagen haben, ne? Also es bewegt sich immer so zwischen das, was Luca auch gerade schon gesagt hat, zwischen, okay, hört den Leuten zu, die davon betroffen sind, und gleichzeitig können die Leute aber auch nicht immer, also können nicht quasi immer Betroffene von Gewalt, Betroffene von Diskriminierung immer die Leute sein, die dann quasi alle anderen noch teachen und denen irgendwie eine Nachhilfe geben und denen beibringen, was gegebenenfalls auch in Büchern und Ähnlichem nachzulesen wäre.